Die letzten Wochen hatten wir relativ viel Zeit, dank Corona zu Hause zu sein. Ich darf mich hier an dieser Stelle auch noch bedanken bei euch, bei vielen Nachrichten, bei vielen Angebote für Hilfe, bei vielen praktische Hilfe, die wir erfahren haben. Vielen Dank dafür. Und in der Zeit, wo wir viel Zeit hatten, auch mit Malia gerade und die besonders anhänglich war, war es wirklich faszinierend zu beobachten, wie sie immer mehr anfing, uns nachzumachen. Und ganz spezifisch geht es jetzt so langsam los, dass wenn wir essen und trinken, dass sie das ganz genau beobachtet und auch Interesse zeigt, ihre Hände ausstreckt. Ganz besonders witzig war es, als sie meine Trinkflasche, die ich sonst auch immer bei mir habe, so entdeckt hat. Und dann habe ich sie einmal nur in ihre Nähe gehalten und ich habe gemerkt, sie reagiert da richtig doll drauf. Und dann haben wir das mal ausprobiert und ein Video davon gemacht und das sieht total witzig aus. Sie spielt erst normal mit einem Spielzeug und dann holen wir diese Flasche raus und halten ihr sie hin und auf einmal rastet sie völlig aus. Und fängt an halt wirklich voll im Interesse nach dieser Flasche auch zu greifen. Und sie schafft es auch schon echt, wir haben ihnen dann einen eigenen Becher gegeben und sie schafft es auch schon wirklich gut, uns nachzumachen, diesen Becher zu nehmen und so auch an den Mund zu nehmen und dann rumzusabbern natürlich, noch nicht zu trinken, also sie kriegt noch nicht zu trinken, aber den so schön anzuschlabbern, so wie sie das uns halt auch so von der Art her irgendwie machen sieht. So. Ja, und irgendwie, das ist irgendwie für mich gerade nochmal so ein richtig schönes Bild gewesen, worum es auch heute gehen soll, nämlich um Nachfolge. Wenn wir folgen Jesus nach und wir sprechen davon, dass wir so ähnlich werden wollen, wie Jesus das macht. Und meine Tochter zeigt mir ganz praktisch, ganz einfach aus, wie das aussieht. Nämlich anschauen und nachmachen. Das ist ganz einfach gesagt Nachfolge. Und wir wollen uns heute einen nicht ganz so gewöhnlichen Text vielleicht zu diesem Thema anschauen, aber trotzdem einen Text, den ihr auf jeden Fall vermutlich einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit kennt, weil es eigentlich so mit der bekannteste, auch im säkularen Bereich, Text ist, der immer wieder zitiert wird oder genommen wird. Und das ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und die Situation, als Jesus dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt, ist, dass sie gerade auf dem Weg nach Jerusalem sind. Und Jesus wirklich vor Augen hatte, bald kommt diese Leidenszeit. Und sie ziehen wirklich von Galiläa Richtung Jerusalem. Und Jesus nutzt diese Zeit ganz besonders, um seinen Jüngern und halt eine größere Gruppe von Menschen, die ihm nachfolgte, nochmal ganz besonders über Nachfolge beizubringen. Wie lebt es sich als Jünger, als Lernender von Jesus? Und er nahm diese Ausbildung sehr ernst. Und ich finde es auch faszinierend, wenn wir lesen, was sind diese Schritte, dass Jesus in der Ausbildung seiner Jünger total strategisch vorgeht. Er schickt sie zum Beispiel aus, immer zu zweit, gibt konkrete Anweisungen, gibt ihnen Übungsfelder, gibt ihnen Zeiten, wo sie das reflektieren können, wieder aufarbeiten können. Und er lehrt sie ganz viel über das Thema Nachfolge. Was ist überhaupt Nachfolge? Was sind die Anforderungen? Was sind die Kosten der Nachfolge? Jeder nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, ist einer der prägnanten Sätze, die Jesus dort ihnen weitergibt, was die Jünger noch gar nicht verstehen können. Aber diese ganze Zeit, wo Jesus jetzt also auf dem Weg nach Jerusalem ist, ist davon geprägt, dass er über Nachfolge lehrt. Und ja, im Gleichnis vom barmherzigen Samariter geht es natürlich auch um Barmherzigkeit und geht es darum, wer ist mein Nächster? Und doch finden wir in diesem Text auch unglaublich viele Prinzipien praktisch gelebter Nachfolge. Und bevor wir jetzt da uns diese Prinzipien auch anschauen, lese ich einmal den Text mit uns aus dem Lukas-Evangelium. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Und er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Und der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Und daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Und er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Und als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Und am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragt Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Und er antwortete, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Ja, ein tiefes Gleichnis, mit dem es sehr, sehr viele Aspekte gibt. Aber heute Morgen wollen wir uns anschauen, welche Prinzipien von Nachfolge finden wir in diesem ganz praktischen Beispiel. Und am Anfang geht es los, dass ein Gesetzeslehrer aufsteht, als die Jünger gerade alle zusammen sind und irgendwie reden. Und wahrscheinlich hat Jesus gerade gelehrt. Und dieser Gesetzeslehrer steht auf und stellt eine Gegenfrage. Vielleicht möchte er Jesus herausfordern. Er möchte vielleicht Jesus dazu verleiten, auch vielleicht mal was Falsches zu sagen, denn das war oft das Anliegen von auch den Gesetzesgelehrten. Und er stellt Jesus eine ganz schlaue Frage, zu der es eine gute Antwort gibt, die er auch kennt, die er selber zitieren kann, die 2 sehr, sehr wichtige Sätze aus dem Alten Testament darstellen, die wir hier auch lesen. Und ein bisschen steht dieser Gesetzeslehrer dann wie ein Schuljunge da, weil Jesus es geschafft hat, ihn einfach mit einer Gegenfrage selber die Antwort zu geben sozusagen und diesen Dialog so ein bisschen ja nicht zu ernst zu nehmen vielleicht. Aber natürlich ist jetzt der Gesetzeslehrer hier ein bisschen angefasst und will diesen Disput auch weiterführen und versucht es dann herauszukitzeln, wer ist denn jetzt mein Nächster und mein Mitmensch? Und wenn wir jetzt in die Zeit von Jesus schauen und gerade unter die Gesetzeslehrer und diejenigen, die sich ganz treu sozusagen auskannten mit dem Wort und versuchten, nach dem Wort zu leben und vielleicht manchmal auch daneben gelegen haben mit dem, wie sie das interpretiert haben, für die bedeutete eigentlich in der Zeit damals, dass der Nächste nur jemand war, der auch ein guter, gesetzestreuer Jude war. Die gängige Praxis zeigte, dass eigentlich nur ein Glaubensgenosse oder ein Gesinnungsgenosse sozusagen, fast ein Parteifreund irgendwie, eigentlich nur derjenige war, der als Nächster gerechnet wurde. Und das hatte mit den pharisäischen Regeln zu tun, die das halt alles so schön darlegten, dass nur andere gute, fromme Juden auch möglich mein Nächster sind. Und wir merken hierbei, gerade die Antwort, die Sätze aus dem Alten Testament, die werden dadurch irgendwie ein bisschen hohl. Und der ursprüngliche Gedanke wird total verdreht von den nun jüdischen Gesetzen. Die Mitmenschlichkeit ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Und nun kommt es halt zu diesem Gleichnis, was Jesus erzählt. Wenn wir dieses Gleichnis anschauen, ist vielleicht erst nochmal zu überlegen, was ist wichtig zu wissen. Also hier wird berichtet, dass jemand von Jerusalem nach Jericho ging und das war damals wirklich so eine verrufene Strecke, die etwa 27 Kilometer lang war und durch felsiges, wüstenhaftiges Gelände ging und es ging viel bergab und diese Strecke war damals bekannt, es gibt dazu Aufzeichnungen, dass dort wirklich viele Räuber und Wegelagerer waren, die sich dann in den Nebentälern irgendwie versteckten. Also es war wirklich eine gefährliche Strecke. Und es passiert, dieser Mann, der wahrscheinlich ein Jude war, ein ganz normaler Jude, der wird überfallen, zusammengeschlagen. Wir kennen die Story. Und jetzt kommen zwei Leute vorbei, von denen wir eigentlich erwarten, ey, das sind die Leute, die werden sich doch auf jeden Fall erbarmen und sich um diesen Menschen kümmern. Das ist ein Priester, der besonders herausgerufen ist, um im Tempel zu dienen, um ja die Opfer zu bringen für Menschen, Menschen zu helfen, ihre Opfer vor Gott zu bringen und besonders herausgerufen ist, um Gott zu dienen. Und der andere ist ein Levit, auch ein Tempeldiener, vielleicht ein Musiker. Und gerade wenn wir uns hier im Urtext anschauen, dann wird sehr plastisch und hart ausgedrückt, dass diese frommen, ach so frommen Männer doch so unbarmherzig sind und einfach vorbeilaufen. Es zeigt sich geradezu eine Grausamkeit und Härte, wie herzlos sie umgehen mit dem armen Juden, der dort zusammengeschlagen liegt. Was könnten die Gründe sein, warum die frommen Männer vorbeigegangen sind? Man könnte ja argumentieren, ja, der Priester hat gedacht, ja, das war bestimmt Gottes Urteil. Das war vielleicht üblich, dass man so damals gedacht hatte, ja, wenn jemandem was Schlechtes passiert, vielleicht war er in seinem Leben auch schlecht und das war nur das gerechte Urteil von Gott. Oder eine große Sorge von den Priester könnte sein, dass wenn er diesen Verletzten da so sieht und er stirbt oder vielleicht sogar schon tot ist, man weiß das ja nicht so genau, wenn er so da liegt, dass er einfach sterben könnte und für den Priester würde das bedeuten, dass er unrein würde und mehrere Tage und Wochen unrein wäre und seinen Dienst nicht ausführen könnte, sich absondern müsste, er müsste sich um die Beerdigung kümmern, diese ganzen Pflichten und er hat einfach keine Lust darauf. Ganz schlaue und gelehrte Leute könnten sich vielleicht versuchen herauszureden und zu sagen, ja, aber wenn man ganz genau überlegt und die ganzen alten Rabbiner sich ganz viele Gedanken darüber machen, dann kann das ja beim Gebot der Nächstenliebe nicht bedeuten, dass ich mich persönlich ernsthaft in Gefahr bringen muss, um jemand anderen zu helfen, oder? Also irgendwo bin ich mir doch selbst dann auch der Nächste. Das könnten damals rabbinische Gedanken gewesen sein und ja, auch der Gedanke, wer ist sich selbst der Nächste, ist vielleicht auch in unserer heutigen Zeit eine ganz aktuelle Frage. Aber in dieser ganzen Geschichte versucht Jesus, seinen Gesprächspartner herauszufordern, einen ganz neuen Standpunkt einzunehmen und einen ganz neuen Blick darauf zu nehmen, wer ist eigentlich mein Nächster? Indem er versucht, von einem frommen Juden zu berichten und ja, uns herausfordert, sich mal in diese Position zu begeben, wie ist es eigentlich, wenn ich in dieser Situation wäre? Und wir werden gerade herausgefordert, das Bild von dem Nächsten irgendwie ganz neu zu überdenken und ganz neu zu definieren. Im Endeffekt ist es ein Samaritaner, der sich erbarmt. Und die Samaritaner, das waren in der damaligen Zeit für normale Juden so ein Volk, um den man einen Bogen gemacht hat, mit dem man nichts zu tun haben wollte. In der Geschichte her kommen die Samaritaner aus dem ursprünglichen Nordreich, was irgendwie ganz früh es mal gab, als sich Nord und Süd von Juden in Israel gespalten haben. Und die wurden dann auch erobert. Und dann hat sich da ein Mischvolk heraus ergeben, dass Juden und auch andere Völker sich vermischt haben. Und die dann auch irgendwann angefangen haben, einen eigenen Tempel zu bauen, der nicht in Jerusalem war, sondern sie hatten einen eigenen Berg, Gerizim, wo sie einen Tempel bauten. Und das war halt, in der Geschichte gab es da einen Clinch. Ursprünglich waren sie jüdischer Abstammung, aber sie haben sich mit anderen Völkern vermischt. Und die Juden, die ja auch vielleicht in der babylonischen Gefangenschaft waren, die noch übrig geblieben sind, auch von Jerusalem um Jerusalem, die sorgten dafür, dass sie sich fernhielten von diesen Samaritanern. Mit denen wollte man nichts zu tun haben, die haben sich mit anderen Göttern, mit anderen Völkern vermischt, man wollte so sein eigenes haben und dann gab es halt richtig so einen Clinch, es gab da auch mal eine richtige Spaltung und es gibt tolle Überlieferungen, wie sich die Samaritaner und die Juden gegenseitig Nettigkeiten liefern, indem sie zum Beispiel dem anderen Schweineköpfe in den Tempel warfen. Und Schweineköpfe, das war natürlich A, eine blutige Angelegenheit und B, waren Schweine sehr, sehr unrein. Und etwas ganz Unreines in das Heiligtum des anderen zu werfen, war eine ziemliche Gemeinheit, würde ich mal so sagen. Also die tauschten so in dieser Art Nettigkeiten aus. Und wenn man von Norden aus Judäa runterwanderte Richtung Jerusalem, machte man einen großen Bogen um dieses Land, wo die Samaritaner wohnten. Und hier in dieser Geschichte in diesem Gleichnis, was Jesus erzählt, ist es genau so einer von diesen ganz, ganz komischen Leuten, von dem, um die man eigentlich einen großen Bogen macht, der sich erbarmt. Und das ist für die Juden eine doppelte Klatsche, weil zum einen es wirklich eigentlich der Feind ist, der sich erbarmt. Und eigentlich viel schmerzhafter ist noch, dass es wirklich dann keiner von der eigenen Sippe war, der sich erbarmt hat, sondern einer von den Schlechten, von den Feinden war es, der dann doch im Endeffekt sich angenommen hat, diesen einen armen Juden, der dort lag. Also in doppelter Weise war es eine Herausforderung für die Juden, in diesem Gleichnis davon zu hören, dass jetzt ausgerechnet einer von den Feinden, von den ungeliebten Menschen hier sich erbarmt hat und keiner von den Juden bereit war, sich seinem Nächsten zu erbarmen und Nächstenliebe zu erweisen. Ja, und da sind wir im Prinzip auch schon bei dem Thema, welche Prinzipien von Nachfolge und Jüngerschaft finden wir hier? Und wir können immer wieder Bezug nehmen auf dieses Gleichnis. Und das erste Prinzip von Nachfolge und Jüngerschaft, was wir hier ganz, ganz deutlich finden, ist, dass wir herausgefordert sind, als Nachfolger und Jünger hinzusehen. Nicht die Augen zu verschließen, hinzusehen und Mitleid zu haben. Wir sind herausgerufen, ein Herz zu haben für Menschen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und Menschen in Liebe zu begegnen, einfach auch aus dem Grund, weil unsere Mitmenschen auch von Gott geschaffene und geliebte Menschen sind. Der andere Mensch, die anderen Menschen um uns herum sind allein dadurch schon total wertvoll, weil sie Gott wunderbar gemacht hat, weil sie ein Ebenbild Gottes darstellen. Egal wie verzerrt sie vielleicht auch sind von Sünde und Schuld oder anderen Dingen, was auch ist, aber die Würde des Menschen, wie es auch in unserem Grundgesetz heißt, die ist da. Und dieser Wert ist ganz besonders für uns geprägt dadurch, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Beim Thema Barmherzigkeit und auch bei diesem Gleichnis kommt bei mir in meinem Kopf immer ein Erlebnis, das ich hatte in meiner Heilsarmeezeit. Ich war ein Jahr lang im freiwilligen sozialen Jahr bei der Heilsarmee in Hamburg und in dem Jahr hat Gott unglaublich an meinem Herz gewirkt und er hat mich in einer Situation ganz besonders gebraucht, Barmherzigkeit zu üben und ich kann im Nachhinein erst sagen, ich glaube, in dem Moment hat Gott mich geführt. Und das war eine ganz spannende Begebenheit. St. Pauli liegt auf so einem kleinen Berg. Unten sind die Landungsbrücken. Und dann fährt man die Straße so hoch oder zu Fuß kann man so einen Weg, so Serpentin irgendwie den Hügel hinaufgehen, um dann Richtung St. Pauli zu kommen und oben die ersten Häuser zu sehen. Und genau da ist so ein Hang, ein richtig steiler Hang, mit Gras und Büschen bewachsen. Und dort sind wir halt auch häufiger vorbeigelaufen. Wir haben einmal in der Woche Gebetsspaziergang gemacht durch St. Pauli, um einfach mit Menschen zu sprechen auf der Straße, die uns begegnet sind, aber einfach auch beten, durch die Straßen zu gehen, um für die Menschen, für die Häuser, für das, was wir sehen und wahrnehmen, einfach zu beten und Gottes Sieg dort zu proklamieren in dieser finsteren Gegend, die es da auch wirklich ist. Und dort war es so, dass ein total betrunkener Mann versucht hat, diesen richtig steilen Hang hochzugehen. Und als wir da angekommen sind, war die Situation so, dass unten und oben total viele feiernde Menschen waren, die bestimmt auch schon angetrunken waren. Und diesen einen armen Mann, einer von den Obdachlosen dort, der auch stockbesoffen war, angefeuert haben. Ey, jetzt geh hoch und du schaffst das. Und dieser Mann war so betrunken und ist diesen steilen Hang hochgelaufen und hat immer wieder versucht, hochzukommen und war immer wieder in der Gefahr, einfach nach hinten überzukippen und diesen ganzen Hang hinunterzupurzeln. Und er hätte sich wahrscheinlich das Genick brechen können. Und in diesem Moment war ich mit einem Freund unterwegs und in dem Moment hat Gott einfach uns klar gesagt, ey, geh hin zu diesem Mann. Geht hin und wir haben versucht, die Leute zu sagen, ey Leute, geht's noch hier? Könnt ihr bitte mal aufhören, den Mann anzufeuern? Und wir sind zu ihm hingegangen und haben ihn eingehakt und haben ihn diesen Hang hochgeschoben und gezogen, damit er halt nicht nach hinten überkippt und diesen Hang runterpurzelt. Und das war ein Mann, der vollgenässt war, der gestunken hat und sonst irgendwie. Und im Nachhinein frage ich mich manchmal immer noch, wie habe ich es geschafft, mit solchen Leuten umzugehen vielleicht? Und da kann ich wirklich sagen, da hat Gottes Barmherzigkeit irgendwie mein Herz gepackt, dass es in dem Moment nicht wichtig war. Und da konnte ich erleben, wie Gott sowas schenken und verändern kann in meinem Herzen. Aber das Erste ist halt wirklich hinsehen und aktiv werden. Es wahrnehmen und nicht stehen zu lassen. Nicht, weil da viele Menschen schon waren, zu sagen, ja, wird sich schon jemand kümmern, sondern dieses Hingehen, was ich erfahren habe als Gottesführung in meinem Herzen und nicht, wo ich mich versuche, gut darzustellen. Wenn wir auf Menschen zugehen, wenn wir Menschen sehen, wenn wir Mitleid haben, wenn wir offene Augen und Liebe gegenüber meinen Mitmenschen empfinden, dann müssen wir uns bewusst sein, wenn wir Jesus nachfolgen wollen und wenn wir einen Unterschied machen wollen, wenn wir Jünger sein wollen von Jesus, dann wird es uns etwas kosten. Hier im Gleichnis hat es den Samaritaner gekostet, dass er seine Sicherheit aufgegeben hat. Die Räuber hätten ja auch jederzeit wiederkommen können, aber er hat seine Sicherheit aufgegeben, ist zu dem Mann hingegangen, hat sich um ihn gekümmert, hat sich die Zeit genommen, und hat sich trotz der Gefahr, die gelauert hat, sich dem anderen erbarmt. Als ich darüber nachgedacht habe, wie oft würde uns sowas heute passieren, dass wir wirklich jemanden hilflos finden, glaube ich, dass das vielleicht heutzutage gar nicht so oft passiert, aber das Prinzip dahinter ist eigentlich, Menschen zu sehen in ihrer Verletzung, heutzutage viel mehr, dass Verletzungen, glaube ich, im Inneren sind als im Äußeren. Auch wenn wir hier im Gleichnis von äußeren Verletzungen reden, glaube ich, ist es total wichtig, wenn wir Jesus nachfolgen und uns über Menschen erbarmen, dass wir ihre Verletzungen sehen. Und die sind heutzutage, glaube ich, viel mehr unter der Oberfläche, als irgendwie sofort zu sehen oder wirklich bildlich zu sehen, wie jemand, der auf dem Boden liegt oder verletzt ist. Heutzutage heißt die eigene Sicherheit aufzugeben, glaube ich, viel mehr aus unserer eigenen Komfortzone herauszutreten, unsere eigene Bequemlichkeit zurückzulassen und auf den anderen zuzugehen. Und ich bin immer wieder beeindruckt von euch Helfern hier in der Ukraine-Hilfe, wie ihr so mutig seid, zum Beispiel einfach diese Sprachbarriere anzugehen, einfach diesen ersten Schritt auf die Leute zuzugehen und mit dem Translator und Arm und Bein das Gespräch zu suchen. Das finde ich halt, ist so ein erster Schritt aus der eigenen Komfortzone heraus, ganz praktisch irgendwie. Was kostet es mich noch, wenn ich Jesus nachfolge? Es kostet mich Zeit und Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist heute mit so das kostbarste Gut, was wir haben, wo irgendwie fast jeder irgendwie am Limit ist mit, mit Familie, mit Beruf, mit Haus, und dann noch Zeit mit Gott zu verbringen und dann vielleicht sollte ich dann auch noch Ehrenamt in der Gemeinde verbringen oder noch mehr tun, was könnte ich noch mehr tun? Und heutzutage ist ein hohes Gut, was uns kostet, wenn wir und Menschen begegnen, Zeit und wirklich Aufmerksamkeit, Konzentration hinzugeben. Darf Gott meine Zeit beanspruchen? Kann ich Gott bewusst meinen Plan und meine Zeit hinhalten und ihm erlauben, vielleicht da auch mal was durcheinander zu bringen? Vielleicht was einzubauen, was gerade in meinen Plan nicht so richtig reingepasst hat. Ein anderer Aspekt, was wir hier im Gleichnis finden, ist natürlich dieses praktische Helfen, wie jemandem die Wunden zu verbinden, auf den Esel zu laden, wohin zu bringen, körperliche Anstrengungen sozusagen zu investieren. Das ist heute eher ein nachgelagerter Punkt. Auch das ist manchmal gefragt, praktisch zu helfen, aber ist heutzutage vielleicht gar nicht das unbedingt immer das Wichtigste. Und ein weiterer Punkt, was es uns kosten könnte, Gott nachzufolgen, ist Geld. In dem Beispiel ist der Samaritaner aufgekommen für die Versorgung des Zusammengeschlagenen. Ja, auch persönlich erleben wir immer wieder, Julia hat eine Freundin von früher, die ja sozial auch nicht so gut gestellt ist und eine große Familie hat und immer am Ende des Monats Geldmangel hat und sie sind auch wirklich nicht die besten Haushalter und Gott fordert uns da immer wieder heraus, wenn sie wieder fragt, ey, es wird total eng und knapp am Ende des Monats, könnt ihr uns aushelfen, wir zahlen es auch zurück. Und diese Anfrage kommt immer wieder mal und zurückbekommen haben wir, glaube ich, noch nie was von ihr. Und wir müssen uns immer wieder neu die Frage stellen, was kostet es mich, ihnen mit Geld auszuhelfen? Und wir sind da immer wieder irgendwie am Ring mit und bisher ja, zeigt Gott immer wieder, ey, sind doch nur 50 Euro. Und wir müssen uns immer wieder selber hinterfragen, bin ich bereit, auch mein Geld hinzugeben, um anderen Menschen einfach ganz praktisch zu helfen? Das ist ganz schön herausfordernd, finde ich. Bin ich bereit, wirklich auch Geld zu geben? Und natürlich das große Prinzip, wenn wir hier von Barmherzigkeit sprechen, ist, dass wir Menschen helfen und Menschen einfach lieben. Hierhinter steckt ein ganz uraltes Prinzip, was wir auch Diakonie als Diakonie kennen und was früher wahrscheinlich häufiger wirklich mit praktischen Wunden zu tun hatte, wie heute, wo es viel mehr um innere Wunden geht. Diakonie bedeutet, Menschen praktisch zu helfen, dass sie heil werden, aber noch viel mehr. Diakonie beinhaltet auch, mit Jesus Christus zu kommen. Ihnen Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser aufzuzeigen. Zu zeigen, dass Jesus gestorben ist für Dinge, die falsch gelaufen sind, für Schuld und Sünde, aber dass er auch imstande ist, innere Wunden zu heilen. Und mit diesem Gut und in diesem Wissen können wir helfen, viel mehr tun, als irgendwie praktisch zu dienen, sondern es kann einfach auch damit sein, dass wir beten zum Beispiel, dass wir dem anderen Liebe erweisen und sei es mit den Kostbarkeiten, die wir haben, wie Zeit, Aufmerksamkeit. Menschen zu lieben und Barmherzigkeit zu erlangen im Sinne nach dem Prinzip aus dem barmherzigen Samariter hier, könnte zum Beispiel bedeuten, Menschen zu sehen, die gerade privat in Nöten stecken, vielleicht in einer Beziehungskrise stecken. Einfach mal nachzufragen, anzugehen, zu sagen, wie sieht's aus? Ich nehme mir Zeit, dir zuzuhören. Sie zu sehen, zu sagen, du bist wichtig, ich nehme mir die Zeit, sag mal wirklich, wie sieht's bei dir aus? Eine große Herausforderung, gerade jetzt aus diesen Corona-Zeiten, ist eine große Kraftlosigkeit, Erschöpfung, ausgelaugt sein. Überlastung. Vielleicht Einsamkeit. Manchmal können Menschen einsam sein, auch wenn sie Menschen an ihrer Seite haben. Und trotzdem ist dort ein Gefühl von nicht verstanden sein oder ein alleingelassen Gefühl einfach irgendwie. Ich merke einen großen Hunger und eine große Suche nach Sinn im Leben. Und hier im Umfeld, gerade in diesem Landstrich, gibt es viel Esoterik, viel Wunsch nach etwas Höherem, nach etwas Besserem, nach etwas Erfüllenderem. Oder vielleicht einfach die Situation, die Kinder gehen aus dem Haus. Was kommt nun? Identität, Anerkennung, Wert. Wie kann man Barmherzigkeit erweisen? Wie kann man hier Menschen lieben? In dem Sinne, dass wir Jesus nachfolgen, seine Jünger sind. Und ich glaube, es beginnt oft damit, dass wir einfach uns Gott hinhalten und sagen, Gott fragen, Gott, was ist dran? Wo soll ich hingucken? Vielleicht, Gott, was hast du auf mein Herz gelegt? Vielleicht sind es speziell eine spezielle Personengruppe oder sind es deine Nachbarn oder sind es deine alten Freunde von früher? Es fängt damit, echtes Interesse zu zeigen, ehrlich nachzufragen und vielleicht nicht einmal so nebenbei, sondern auch beständig dran zu bleiben. Es kostet heutzutage oftmals Zeit und Aufmerksamkeit, Menschen vielleicht wirklich zu begleiten, manchmal praktisch zu helfen und ich glaube mit das Wichtigste, ernsthaft zu beten, vielleicht auch miteinander zu beten, aber im Gebet für Menschen einzustehen. Wo fordert Gott mich, wo fordert Gott dich gerade heraus, ihm nachzufolgen? Einfach Menschen Barmherzigkeit zu zeigen, Menschen zu lieben. Was kostet es dich gerade und darf es dich etwas kosten? Darf Gott in deine Zeitplanung hineinsprechen? Wie könnte Barmherzigkeit zu üben heute für dich konkret aussehen? Und diese Frage muss ich mir selber immer wieder jeden Tag neu stellen. Und ich möchte uns jetzt einladen, ich möchte beten und ich möchte euch einladen, vielleicht die Hände zu öffnen, wenn ihr das wollt, wenn ihr Gott wirklich bitten wollt und auch eine Bereitschaft zu zeigen, Gott, hier bin ich, du darfst mich gebrauchen, ich will dir nachfolgen, ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns gerufen hast als deine Nachfolger. Ich danke dir, dass du so viel Zeit investierst, um uns aufzuzeigen, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Ich danke dir, dass wir Barmherzigkeit erweisen dürfen, dass wir Menschen weiter lieben können, dass du alles getan hast, Herr, dass uns zuerst deine Liebe offenbar wurde, Herr. Dass uns zuerst deine Barmherzigkeit offenbar wurde, Herr. Herr, und dir nachzufolgen heißt es, voll zu sein von dir und weiterzugeben von dir. Deine Liebe weiterzugeben, Herr. Herr, ich danke dir für dieses praktische Beispiel von dem barmherzigen Samariter, Herr. Und dass ich heute da noch so viel selber daraus lernen darf und mitnehmen darf, Herr. Herr, und ich möchte dir heute Morgen meine Hände öffnen und dich einladen und dich bitten, Herr. Herr, gebrauche du mich, Herr. Ich möchte deine Liebe weitergeben. Ich möchte deine Barmherzigkeit weitergeben und dir nachfolgen, Herr. Herr, und du weißt, was ich bereit bin zu geben. Du weißt, was es mich kosten darf, Herr. Überprüfe mich, überprüfe mein Herz, Herr. Nimm mich ernst, wenn ich das bete, wenn ich dich wirklich so einlade, wenn ich mich dir so hinhalte, Herr. Herr, du siehst die offenen Hände und ich bete, dass du uns gebrauchst, Herr, um deine Liebe weiterzugeben. Dass du mir neu zeigst, was es heißt, dir nachzufolgen, wie das ganz praktisch aussehen kann in meinem Alltag, wie ich das weitergeben kann, wie ich jünger sein kann, dir ähnlicher werden kann, indem ich das tue, was du möchtest, Herr. Danke, dass du uns rufst, Herr, dass du uns nicht noch was aufbürden möchtest, dass es nicht über unsere Kraft geht, sondern dass du uns deine Kraft schenkst und wir in deiner Kraft dir nachfolgen können und anderen Menschen dienen können, andere Menschen lieben können, Barmherzigkeit weitergeben können. Hab Dank für dieses große Geheimnis, für die Kraft, für deine Gegenwart, Herr. Amen.